wenn jemand gehen muss, weit vor seiner Zeit, dann ist das ein Schmerz, der ist mit nichts zu vergleichen. Mhm. Es ist nie weg. Wenn ich zum Beispiel sehe, diese schrecklichen Bilder von Kindern, die durch Bomben getötet werden im Gazastreifen und da gerät der Vater mit dem toten Kind herum, dann kommt das alles wieder hoch.
Reinhard Fendrich und der Schmerz, der immer wiederkehrt. Vor über 30 Jahren hat er seine kleine Tochter verloren. Sie war gerade mal 18 Monate alt. Wie konnte sich der Sänger nach diesem Schlag wieder aufrappeln? Und warum denkt er so ungern an seine eigenen Eltern, vor allem an seinen Vater? Auch darüber haben wir gesprochen, aber keine Sorge, das war kein Gespräch, das in Trauer und Tristesse versinken musste. Dazu liebt Reinhard Fendrich das Leben viel zu sehr. Und sein Humor ist unverwüstlich. Ganz egal, ob er zurück oder kurz vor seinem 70. Geburtstag nach vorne schaut. Ich wünsche gute Unterhaltung mit Reinhard Fendrich.
Assenheimers Promi-Talk von SWR 4.
Reinhard Fendrich ist bei mir. Herzlich willkommen, Reinhard. Ich freue mich sehr.
Danke für die Einladung, freue mich auch.
Du bist wahrscheinlich der einzige Mensch auf diesem Planeten, habe ich mir gedacht in der Vorbereitung, der mal ein ganzes Fix- und Foxy-Heftchen auswendig gelernt hat. Und nicht freiwillig, oder?
Ja, das war. Also es gibt einen Titel auf dem Album, der heißt Nie wieder jung sein. Und da denkt man sich natürlich in erster Linie, der will sich da was schön lügen. Es kommt immer darauf an, in welcher Epoche und in welcher Umgebung man jung ist. Also die 60er und 70er Jahre waren eigentlich geprägt von absoluter Disziplin. Also da ist die Frau noch in der Küche gestanden, da hat es noch Bauknecht weiß, was Frauen wünschen. Mhm. Man hat einen Mann mit einem Kinderwagen nie gesehen. Ein Mann in der Küche war eigentlich undenkbar. Mein Vater war sehr streng, der hat keine Widerworte vertragen, der hat nicht erzogen, er hat geherrscht. Und ich war dann auch noch in einem Internat. Und in diesem Internat hat es wahnsinnig viele Regeln gegeben. Also es war langes Haar war verboten, was eine Katastrophe war in den 60er Jahren. Man hat uns sofort als Internatszöglinge auf der Straße erkannt. Es waren Jeans verboten, Schlaghosen auf alle Fälle, ja. Und es waren Comics verboten. Und mich hat einer erwischt in ich glaube, es war Religion.
Also wie im Unterricht.
Im Unterricht und ich wurde dann eingesperrt, hat es geheißen Samson, ein Samstag-Sonntag Ausgangssperre. Ich war allein in dem Klassenzimmer, also wir haben ja auch unseren Schlafsaal daneben gehabt. Und ich musste dieses Fix und Foxy mit allen Huchs und Ächts und Stöhnen und auswendig lernen. Vollkommen zusammenhanglos. Ja, ich habe das dann gelernt, habe zwei Fehler gemacht, dann musste ich noch ein zweites lernen, weil es war das Wochenende noch nicht vorbei. Und da habe ich mir jetzt im Nachhinein gedacht, das ist ja vollkommen sinnlos, wenn der mir ein Goethe-Gedicht gegeben hätte oder irgendwo, oder Rilke, dann hätte ich was fürs Leben gehabt, aber das ist purer Sadismus gewesen. Aber das war damals gang und gäbe, diese Strenge, die der geherrscht hat und mit der dementsprechenden Bestrafung, wenn man das nicht eingehalten hat. Also es hat zum Beispiel die gesunde Watschen als Erziehungsmittel gegeben. Ja. Es hatte das Züchtigungsrecht.
Züchtigungsrecht, wollte ich gerade sagen, so hieß es damals.
Ja? Es war auch damals der Mann der Form und der Frau.
Ja. Also das ist nämlich wirklich eine krasse Geschichte. Als ich erst gehört habe, der musste als Strafe ein Fix- und Foxy-Heftchen auswendig lernen, habe ich gedacht, es klingt erstmal witzig, aber es ist reine Schikane.
Es ist reine Schikane gewesen und es bringt ja nichts und du kannst es auch nicht lernen. Ja. Also das kann man nicht, du hast ja keinen Zusammenhang. Ja. Du hast ein Gedicht, das reimt sich, deswegen ist es ja gereimt, wenn man sich's leichter merkt. Ja. Aber es war halt so. Das war aber auch kein Einzelfall.
Ja.
Das hat ja damals auch gegeben, diese Befreiung mit der Flower Power Bewegung, die sexuelle. Es war so spießig. Mhm. Es war so entsetzlich spießig und ich erst im Nachhinein erkenne ich das. Also man hat Ich bin ins Gymnasium gekommen, das war 65. Ja. Da war der Krieg gerade mal 20 Jahre vorbei. Mhm. Ich habe die ganze Mittelschulzeit, ich war in einem humanistischen Gymnasium, kein Wort über den Zweiten Weltkrieg gehört. Unser Geschichtsbuch in der 8. Klasse, also kurz vor dem Abitur, hört bei der Ermordung Dollfuss, es war so ein Kanzler in Österreich, auf. Mhm. Nichts. Ich habe mir alles im Nachhinein, ich habe nicht gewusst, was das Wort Holocaust bedeutet. Ja. Es wurde regelrecht vertuscht. Was hat man gesehen im Fernsehen? So Heidi-Filme und also nicht Heide, sondern so
Peter Alexander.
Ja,
die
heile Welt. Peter Alexander habe ich kennengelernt. Ein wunderbarer Mann, fantastischer Musiker, war super Jazzmusiker nebenbei erwähnt und war natürlich damals der große Star. Aber die Geschichten, die erzählt wurden, war sowas von rosarot und Zuckerl und alles Mögliche. Im Nachhinein betrachtet eigentlich lächerlich. Das könnte man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ja.
Und da erklärt sich dann auch, wie diese Spannung entstanden ist, ne? Zwischen der Befreiung, die du genannt hast, und diesem unfassbar spießigen und auch Vertuschen von dem, was vor 20 Jahren noch war. Du hast gesagt, auf dem Album hast du eben das Lied Nie wieder jung sein. Wimpernschlag heißt das neue Album. Und genau den Titel hatte ich mir auch rausgesucht oder der ist mir so aufgefallen, weil ich natürlich ein bisschen nach biografischem gesucht habe, ne? Wo finde ich den Reinhard Fendrich? Es gibt nochmal einen Titel, in dem du so erzählst, wie du als Junge eigentlich, kann man das sagen, kreuzunglücklich warst? Also da ist so der einsame Junge, der nichts hat und der eigentlich raus will und der, der angebrüllt wurde.
Ach so, nie wieder Dinge. Jung sein. Ja, das ist sehr wohl sehr autobiografisch, weil wir haben in einer relativ kleinen Wohnung gewohnt. Also die Wohnung hatte 85 Quadratmeter, aber es haben drei Generationen drinnen gewohnt. Und ich hatte nie einen Platz für mich. Mein Platz war unterm Küchentisch, weil da hatte ich meine Ruhe. Meine beiden Eltern waren berufstätig, ich war bei meiner Großmutter. Meine Großmutter war leider eine gebrochene Frau, weil sie Sudetendeutsche war. Und sie musste ihre Heimat nach dem Krieg verlassen. Sie musste innerhalb einer halben Stunde mit meiner Mutter am Arm ihre Heimat verlassen und ist nach Wien gekommen. Und die hat sich davon nie erholt. Also es war auch eine eher mürrische Frau. Ja. Und ich war da unten unter dem Ding. Und ich wollte eigentlich... Mir ist es so lange gut gegangen, bis ich gesehen habe, wie es den anderen geht oder wo die anderen hinfahren. Wir haben nie Urlaube am Meer uns leisten können. Wir waren in der Steiermark, wo es auch schön ist. Ich habe mit 18 Jahren das erste Mal das Meer gesehen. Und diese ganzen Sachen zusammen, muss ich sagen, meine Jugend und meine Kindheit waren jetzt nicht so schön wie die der anderen. Und ich wollte eigentlich immer nur unabhängig sein und Geld haben. Ich wollte eigentlich gar nicht auf die Bühne. Ich wollte eigentlich nur reich sein. Reich?
Das heißt,
es ist so blöd, es ging. Ja. Also nicht unermesslich reich, sondern ich wollte mal was leisten.
Weil reich sein oder Geld haben erstmal hieß frei sein und da rauskommen.
Ja, genau, da rauskommen. Und ich hab das erste Mal die Freiheit gefühlt, als ich meine eigene Wohnung hatte. Also nicht, nein, ich habe bei einer Freundin gewohnt, aber ich war weg von zu Hause.
Weil du gesagt hast, die Großmutter hat das nie verkraftet, dieses Vertriebensein. Die nächste Generation leidet da ja auch noch. Hat deine Mutter das voll abbekommen und da auch drunter gelitten und das dann irgendwie weitergegeben?
Meine Mutter hat sogar noch am Sterbebett von zu Hause gesprochen und meinte Luditz, wo sie hergekommen ist. Ich habe meine Mutter nie Tschechisch reden hören. Ich habe mir gedacht, die wollte die Tschechen natürlich nicht, weil die waren die sie rausgeworfen haben. Die sind reingekommen, also wie meine Großmutter erzählt hat, mit einer Maschinenpistole einmal an die Decke und in einer halben Stunde verlassen. Mein Großvater hatte dort eine große Tischlerei, ein Fuhrwerksunternehmen, eine Glaserei, einen Haushaltsladen. Die waren dort quasi ein Monopol. Die mussten alles zurücklassen. Meine Großmutter war so aufgeregt, dass sie in der Aufregung überhaupt keine Kleidung mitgenommen hat. Man hat nur Bettwäsche. Und meine Mutter hatte nur einen kleinen Hund. Das ist etwas, was Menschen, dieses Trauma verfolgt Menschen ein Leben lang. Meine Mutter hat immer von zu Hause, war nie Wien.
Und dein Vater, hast du gesagt, der hat nicht erzogen, der hat geherrscht?
Er hat geherrscht, ja.
War das so, dass man im Rückblick sagt, naja, war halt die Generation oder hat er da schon, war das auch so eine Art, ja, kann man schon sagen, ein Wesenszug, der in dir auch immer fremd gemacht hat?
Es war schon ein Wesenszug. Mein Vater war schon sehr streng. Er wollte ganz einfach, es musste der Sohn die Matura haben. Das war eine Imagegeschichte. Ja. Und wenn du keine Matura hast, dann hast du auch mein Vater war Ingenieur für Maschinenbau in der österreichischen Bundesbahn, in der Generaldirektion. Und er wollte, er war ein Mathematikgenie, quasi hat gut Schach gespielt, war so ein absoluter Kopfmensch. Und da kommt jetzt einer daher und sagt, Papa, ich hätte so gerne Gitarre, ich würde so gerne zu den Sängerknaben. Ja, was für Sängerknaben? Und dann habe ich auch die Aufnahmeprüfung dort geschafft. Weil ich war, man musste ja früher in die, im Gymnasium, musste man von der Volksschule eine Aufnahmeprüfung machen, ob man geeignet ist. Das ist nicht so wie heute. Ja. Und ich war in Mathematik nicht besonders gut. Ich hatte auch keinen Platz zum Lernen zu Hause, weil ich ja immer unter dem Tisch saß. Aber ich habe dort die Aufnahmeprüfung geschafft, weil ich halt gut gesungen habe. Und dann sagt meine Mutter, nein, du kannst nicht, ich möchte dich nicht hergeben. Und da war ich doch gebrochen. Und dann habe ich meinen Vater angeführt, dann gib mich doch wenigstens in ein Musikgymnasium. Da hat es welche in der Wasergasse in Wien, wo der Schwerpunkt eben auf die musischen Fächer war. Mhm. Nein, ich bin in ein humanistisches Gymnasium gekommen.
Und zweimal sitzen geblieben und
in Griechisch.
Wahrscheinlich immer das Gefühl gehabt, dass den Erwartungen des Vaters nie gerecht zu werden.
Nie gerecht zu werden. Ich habe meinem Vater verziehen, als er dann schon sehr krank war. Ja, weil was soll man machen? Er hat mir dann auch leid getan. Aber wenn ich jetzt rückblicke, ich hatte nie das Gefühl, dass ich ein Wunschkind war. Mein Vater hat mir nie das Gefühl gegeben, dass er mich liebt. Nie. Er hat, selbst als ich die Matura geschafft habe und aus der Schule rausging, ich habe gesagt, ich hab's jetzt wirklich. Ich habe die mündliche Prüfung, war gar nicht so schlecht, weil ich habe ja dann schon, bin ja schon mit 18, bin 20 erst maturiert und bin mit 18 schon ausgezogen. Mhm. Und diese letzten zwei Jahre, die ich da wiederholen musste, war ich plötzlich gar nicht so schlecht. Und ich habe die Matura eigentlich mit Leichtigkeit geschafft. Und ich rufe ihn dann an und sage, Papa, ich habe die Matura. Ja, dann wirst du ja heute sehr betrunken sein. Wow. Das hat er aber gesagt. Ja, aber gesagt, ja, Papa, das kann schon sein. Ich war es auch und wir waren furchtbar schlecht. Aber der hat nie, ich kann mich an keinen Kuss von meinem Vater erinnern und an keine Umarmung. Das ist ganz einfach so. Vielleicht war das auch der Anreiz für mich weiterzumachen. Ich kann meinen Vater nicht hassen. Ja, das kann man nicht. Und ich habe ihm das auch alles verziehen. Aber wenn ich jetzt rückblicke, ich habe zu meinem Vater nie wirklich eine innige Beziehung gehabt. Wie man es eigentlich haben sollte zu Söhnen.
Jetzt ist der Bub dann ja erfolgreich geworden, sehr erfolgreich. Natürlich nicht in dem Bereich, in dem er sich's vielleicht gewünscht hat oder zu dem er einen Zugang hatte. Hat das irgendwas geändert an eurem Verhältnis?
Vielleicht hat er dann ein Spiel daraus gemacht. Er hat es nie irgendwie... Meine Mutter hat alles toll gefunden, was ich gemacht habe. Mein Vater hat gar nichts gefallen. Und er hat sogar noch, ich weiß nicht, welcher Geburtstag es war, aber ich war schon fast 60, hat er immer noch gesagt, das ist ein Beruf ohne Zukunft. Habe ich gesagt, Papa, ich bin jetzt fast 60. Welche Zukunft meinst du? Und er hat es dann irgendwie witzig. Mein Vater war ein sehr, sehr intelligenter Mann und war unglaublich gebildet. Mhm. War ein fantastischer Schachspieler und war halt so ein richtiger, wie ich schon gesagt habe, Kopfmensch. Aber er konnte nicht zugeben, weil er mir so dagegen geredet hat am Anfang, weil das alles ein Quatsch ist und Schauspiel und das ist doch nichts. Der war fast schon amusisch. Mhm. Ja. Der hat so dagegen geredet, dass er irgendwie nicht die Kurzbeate dann zum Schluss zu sagen, ja, ich habe mich geirrt. Der Sohn ist Künstler und ich hätte ihn eigentlich besser fördern können.
Schade, die Größe hätte man ihm und dir gewünscht.
Aber es ist, ne? Mensch, es ist mein Vater und vielleicht wäre ich, ich habe das im Umkehrschluss mir schon einmal überlegt, vielleicht wäre ich, wenn ich einen Vater gehabt hätte, der sagt, geh zu den Sängerknaben, dann hätte ich Klavier spielen gelernt und es wäre alles so easy gewesen, vielleicht hätte ich gar nicht diese Karriere gemacht.
Weil dann der Biss gefehlt hätte, oder?
Vielleicht der Biss, ja, kann schon sein.
Jetzt weiß ich von dir, dass du Zeit brauchst, um neue Lieder auch zu schreiben als Singer-Songwriter. Du machst alles selbst. Ja. Deshalb dauert das immer auch ein bisschen, bis ein neues Album kommt. Und dass dich die Ideen so, wahrscheinlich das falsche Wort, aber eher anfliegen. Du setzt dich nicht hin und sagst, heute schreibe ich mal so Thema Kindheit, jetzt schreibe ich es mal auf. Ja, aber das heißt, es sind 2, 3 Lieder drauf, in denen so deine Vergangenheit anklingt. Ja. Das heißt, die Beschäftigung mit auch dem jungen Reinhard, war dir jetzt ein Anliegen oder hat dich eben mehr beschäftigt in den letzten Jahren?
Naja, du schiebst so die Jahre vor dich her. Der letzte Geburtstag, den ich gefeiert habe, war mit 50. Da konnte ich nicht aus, weil da habe ich gerade Theater gespielt, Musical, und das Ensemble hat für mich eine Überraschungsparty gemacht. Vorher habe ich den 30er gefeiert, weil trau keinem über 30. Ja. Sonst war ich entweder unterwegs im Februar, wenn man da gerne auf Tournee geht, auf der Bühne, und habe mit meiner Band angestoßen, oder ich war irgendwo weg, wo es warm ist im Februar. Ich feiere Geburtstage nicht. Nur, der 70er ist eine Zahl, da kommst du nicht vorbei. Du schiebst so die Jahre vor dich her und auf einmal bist du 70. Und dann denkst du, hallo, mein Großvater ist mit 72 gestorben. Der war krank. dir geht's eigentlich gut. Also wir sind aufgrund unserer Ernährung und medizinischen Versorgung natürlich, vielleicht habe ich auch genetisch Vorteile, aber ich fühle mich gut. Ich merke schon, das Fahrgestell ist älter. Ich werde keine Steilhänge mehr beim Skifahren fahren. Ich werde nicht mehr Tiefsee tauchen. Ich werde verschiedene Dinge nicht mehr machen. Ich werde auch nicht mehr reiten. Ich mache keine gefährlichen Sportarten. Aber du bist plötzlich an einem Punkt angelangt, wo du sagst, okay, das war jetzt das Leben. Was war, ich meine, wenn die Vergangenheit länger wird als die Zukunft, beginnst du schon nachzudenken. Und natürlich reflektierst du dann und denkst darüber nach, wie war denn das damals und wie warst du in deiner Clique? Warst du eigentlich immer die arme Sau, die sich nichts leisten konnte in der Diskothek? Die anderen haben gekriegt zum Abitur, ein Freund von mir hat bekommen einen gelben, werde ich nie vergessen, einen gelben BMW 2000 TII. Bist du angestanden? Ich bin mit meinem Käfer gefahren. Das war damals schwierig. Heute ist mir das egal. Ich hab auch jetzt keine schicken Autos. Man kann da nicht mehr fahren. Ich liebe Oldtimer. Aber ich möchte mit so einem Stinker nicht herumfahren. Also du denkst schon da zurück, wie, was, wo, wann war, mit einem milden Auge, aber manchmal auch mit ein bisschen Verletztheit, weil man verschiedene Dinge hätte anders mir antun können.
Ja, ich finde, die spürt man, die Verletztheit. Und deshalb habe ich da jetzt auch in die Richtung einfach mal gefragt, weil sowas, glaube ich, tatsächlich halt immer bleibt. Auch wenn es jetzt dich wahrscheinlich nicht mehr im Alltag irgendwie beeinträchtigt, aber es bleibt schon.
Man lernt mit dem umzugehen und solange man an der Zukunft mehr gefallen hat als an der Vergangenheit, ja. Ist das Leben noch nicht vorbei.
Ja.
Also das ist halt die Gefahr, dass alles, früher war alles, früher war nicht alles besser. Es hat in den 70er Jahren viel mehr Verkehrstote gegeben. Man hat sich nicht anschnallen müssen, die Motorräder. Also muss man schon bedenken. Auch die medizinische Versorgung war damals. Also es ist nicht alles gut gewesen. Es waren halt weniger Menschen da.
Ja.
Die Menschheit hat sich seit meinem Abitur 75 bis jetzt fast verdoppelt. Diese Menschheit muss ernährt werden. Es ist ganz einfach eine ganz, ganz andere Situation, auf die wir uns einstellen müssen.
Ja. Weil du jetzt gesagt hast, du merkst am Fahrgestell ein bisschen, dass die 70 jetzt dann fast da ist. Ich kann dir ein großes Kompliment machen. Ich finde, du siehst großartig aus.
Danke, es geht mir auch wirklich gut. Aber
und du hast auf deinem Plattencover ja von Wimpernschlag den jungen Reinhard drauf und den älteren. Der ältere hat einfach viel mehr.
Naja, schön, dass du das sagst. Erzähl's bitte weiter.
Ja.
Nein, Spaß. Es ist natürlich, ich bin sehr dankbar meinem Schicksal gegenüber, weil es gehört zu diesem Beruf nicht nur Talent natürlich, Fleiß dazu, sondern man muss auch Glück haben und das Glück in dem Moment erkennen, dass man jetzt sagt, ich habe jetzt jemanden kennengelernt und da gibt er dir und die Chance, ergreift die. Ich habe auch viele Chancen ergriffen, wo ich mir gedacht habe, weiß nicht, ob ich das in meinem Leben gebraucht hätte. Ich habe viele Fernsehsendungen moderiert.
Ja.
Ich habe auch dieses Herzblatt moderiert. Da bin ich gekommen wie die Jungfrau zum Kind. Da hat irgendjemand meine Agentur angerufen, die hat mich irgendwo gesehen, der Rudi Carell hat aufgehört und den habe ich auch selber getraut. Ja, tolle Show, du kannst das. Und ich habe gesagt, okay, das probiere ich aus.
Aber das war doch großartig,
Heiner. Ja. Großartig, ist nur ein Glück. Ja, eben, das oder? Ist eben, ja. Aber was ich kann nicht auf einem, das bewundere ich an Thomas Gottschalk, also der geht raus und redet. Ich kann nicht einfach losreden, das geht nicht. Ich muss mir das alles als Schauspieler, muss ich mir das vorher überlegen und dann sage ich das und dann sage ich das. Und ich kann dieses Freisprechen nicht. Und das war für mich, je näher der Termin der ersten Aufzeichnung kam, war der Horror. Und ich habe mir dann gedacht, halte mich jetzt an nichts mehr. Ich wollte eigentlich, dass die mich feiern. Und ich habe so eine Schnauze dort gehabt, und gesagt, war so goschert. Dann haben wir gesagt, so jetzt, ich habe da auch noch eine Carell-Parodie gemacht. In der ersten Szene habe ich mich geschminkt mit dem Vorbiss von Carell. Ich habe gesagt, die müssen mich jetzt rauswerfen. Und dann hat man plötzlich am Freitag am Abend 6 Millionen Einschaltquote. Mhm. Und das war Ding. Und das war auch witzig. Es war eine Erfahrung für mich, weil ich habe einmal gelernt, wie aufreibend Fernseharbeit ist.
Mhm.
Also wir haben 2 Sendungen am Tag aufgezeichnet, 3 Tage hintereinander, also 6 Sendungen. Da musst du dich wirklich, wirklich konzentrieren. Und es war eine aufregende Zeit für mich. Aber ich habe dann auch irgendwann einmal gemerkt, das ist nicht meins.
Ja.
Ausschlaggebend war vielleicht ein Brief, den ich, damals hat man noch Briefe, Leserbriefe geschrieben oder Hörer, Seherbriefe und nicht irgendwie draufgedrückt und sofort einen Shitstorm losgelassen, so innerhalb von, in Lichtgeschwindigkeit. Da hat eine Dame geschrieben, Sie machen das wirklich sehr, sehr lieb, Herr Fenrich, aber müssen Sie jetzt wie alle anderen Moderatoren auch anfangen zu singen? Und dann habe ich mir gedacht, jetzt läuft irgendwas aus dem Ruder und ich habe den Vertrag dann auch nicht verlängert. Die waren dann auch sehr traurig, aber ich hatte wunderbare Nachfolger. Man, da hat es gegeben einen jungen Jörg Belaber, der jetzt ein Superstar ist. Da war die Hera Lind. Wer sonst noch war, kann ich jetzt nicht mehr sagen. Ja.
Also ich fand, es war eine tolle Zeit und tatsächlich hat man dich da nochmal ganz anders kennengelernt. Aber ich kann mir vorstellen, dass das für dich schwierig war, als es losging.
Ich war plötzlich in Deutschland unglaublich populär, aber keiner hat gewusst, dass ich singe.
Ja. Ja,
und das war eben diese Diskrepanz. Aber ich möchte die Zeit nicht missen. Mhm. Es war eine Erfahrung und ich stelle mir die Frage, was wäre gewesen, wenn ich das nicht gemacht hätte? Es hat schon alles seinen Sinn. Ich glaube nicht an Schicksal. Ich glaube ja an das Prinzip Zufall. Ja. Und den muss man erkennen.
Ausgangspunkt war ja, dass du gesagt hast, Fleiß, Talent und Glück. Und jetzt warst du dir wahrscheinlich gerade unsicher, wo du das Herzblatt einzusortieren hast. War es Glück?
Oder? Es war eigentlich Glück für mich, weil ich sehr viel dazugelernt habe. Mhm. Ich weiß, wie das Fernsehen funktioniert. Das wusste ich vorher nicht. Ich habe gewusst, das ist sehr, sehr, sehr anstrengend. Und ich bewundere jeden Moderator, der da auf der Bühne steht und durch eine Fernsehsendung live führt. Also ich habe den großen Respekt vor der Fernseharbeit gewonnen. Mhm. Ich habe auch Film gemacht. Ich habe beim Film aber immer schwerer getan als meine Kollegen. Mir ist dieses Talent, dass man eine Szene spielt und sofort den Text parat hat. Ich habe immer, wenn ich gesprochen habe, gesagt, was mache ich mit den Händen? Ich habe zwar Theater gespielt, aber hatte ja auch nicht so diese Ausbildung.
Aber glaubst du wirklich, dass es dir nicht so leicht gefallen ist? Weil viele, mit denen man dann spricht, mit Schauspielern, die sagen auch, ich muss manchmal so kämpfen und bewundere meinen Nebenmann, meine Nebenfrau, weil der wirkt immer alles so leicht. Ich glaube halt, dass jeder mit sich selbst kämpft.
Ja, das schon. Ist eine subjektive Wahrnehmung, muss ich schon sagen. Aber ich habe wirklich mit Größen gearbeitet, wie mit Peter Weck. Mhm. Ich habe mit Mario Adorf, das ist schon eine ganz andere Liga. Da habe ich schon gemerkt, Junge, da, diese Menschen, sagt man auf der Bühne, die haben eine Verdrängung.
Mhm. Ja. Ja. Jetzt hast du vorher gesagt, rauskommen aus der Enge von zu Hause, auch zum Teil aus der Lieblosigkeit und dann Geld machen, um Freiheit zu spüren.
War Musik gar noch kein Thema.
Genau. Du hast dich mehr oder weniger, und da musst du mir helfen, weil ich das nicht wirklich weiß, du hast dich eigentlich mehr oder weniger auf die Bühne geschummelt. Oder so, du bist so dran geblieben. Aber warum eigentlich, um das gleich dran zu hängen, warum die Bühne? Ich meine, um Geld zu verdienen, gibt es natürlich deutlich lukrativere Bereiche.
Mit einer Matura.
Schön Bankkaufmann machen können.
Ja, ja, aber das ist lang. Das ist so wieder rechnen. Mathematik ganz
stimmt,
schlecht.
Stimmt, da werden die Zahlen
unterfragt. Also ich habe nach meiner Matura habe ich mal das Militär gemacht. Ich wollte in Zivil, das hat mein Vater natürlich gesagt, nein, ein Mann muss, bla bla. Also ich habe das Militär gemacht. Also ich kann LKW fahren und ich... Ich weiß, dass ich kein guter Schütze bin. Aber ich habe das halt gemacht. Diese 8 Monate waren sie nur bei uns. Und dann habe ich begonnen zu studieren. Auch ein Wunsch meines Vaters. Jura. Und ich habe das große Latinum. Also ich habe das ist mir am Anfang auch das römische Recht sehr leicht gefallen. Aber dann kam das Kirchenrecht. Und das habe ich überhaupt nicht begriffen. Mit dem Papst und Gegenpapst und das ganze Ding. Und dann ist mir auch die Kohle ausgegangen. Ich habe nie einen Schilling, damals in der Währung Österreich, ein Taschengeld bekommen. Ich habe mir das immer selber verdient. Was auch okay war. Ich bin als 8-Jähriger, habe Zeitungen geholt und Zigaretten und habe Botendienste gemacht. Ich habe immer das Geld, ich habe immer Kohle gehabt. Und habe auch während meines Studiums dann Paketbote gemacht und ich habe bei der Post in den Ferien gearbeitet. Ich habe immer Kohle gehabt, aber es war dann irgendwie dann doch so, dass ich gemerkt habe, ein Studium ist sehr zeitintensiv. Mhm. Und ich bewundere jetzt Studenten, die tagsüber studieren und dann auch in der Kneipe stehen bis 3 Uhr früh und einen Job machen. Vor denen habe ich großen Respekt. Die Kraft hatte ich nicht. Das heißt, ich habe so dahin laviert und bin dann irgendwie durch eine Freundin von mir, bei der ich dann auch gewohnt habe, die eigentlich mir in der Anfangszeit eine große Stütze war, habe ich beim Film studiert. Die wollte, war auf der Schauspielschule, die wollte Schauspielerin werden. Da bin ich schon in die Richtung, das war für mich total fern. Habe ich beim Film studiert. Und ich habe zum Beispiel Burt Lancaster einen Bourbon gebracht. Wie sie gedreht haben in Wien den Film Scorpio mit Alain Delon. Also ist ein Thriller gewesen.
Sieht man dich? Bist du irgendwo
nein,
zu sehen?
Ich sehe mich. Ich kenne die Szene, wo ich war und ich sage, schau, da bist du schon weg. Ich erkenne mich drinnen. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Director's Cut war. Ja. Und ich hab studiert in einem Film, Das Lächeln einer Sommernacht, da war Liz Taylor, an die bin ich nicht rangekommen, die war mit Bodyguards. Und das war jetzt auch nicht wirklich aufregend. Und meine Freundin damals hatte weil sie eben schon Schauspielerin war, war in der Ausbildung eine kleine Rolle in einem Musical gehabt. Die hat geheißen Die Gräfin vom Naschmarkt mit Marika Röck, diesem Uferstar. Und ich habe die jeden Abend vom Theater abgebildet, in der Kantine gesessen, und ich höre das so am Nebentisch: Ja, da kannst du nicht aussteigen und du hast einen Vertrag und hin und her. Es ist darum gegangen, hat in diesem Stück zwei Straßensänger gegeben, die eigentlich die Pausenfüller waren. Weil früher hat es keine große Bühnentechnik gegeben, das ist der Vorhang runtergegangen, und dahinter haben sie die Bühne umgewehrt, und deswegen sind die Straßensänger vorgestanden und haben das Lied gesungen, zwei oder drei Lieder. Die waren aber Publikumsliebling, und der eine wollte aussteigen, und der Direktor sagt: Na, wie kann, die kriegt doch nicht seine Schnelle her, der das singen kann, der auch noch was gleich schaut und der das alles kann. Und ich sage: Entschuldigung, ich glaube, ich könnte das. Sag ich: Wer sind Sie? Ja, mein Name ist Fendrich, ich bin der Freund von der Irene Budischowski, so hat meine Freundin geheißen. Ich glaube, ich kann das. Gut, der war schon so sauer: Da kommen Sie morgen um 10 und singen Sie das vor, das ist das Lied. Das gibt mir die Noten. Sag ich: Aber keiner kann nicht Noten lesen. Dann hat mir das einer vorgespielt, ich habe einen Kassettenrekorder daneben gehabt, habe das Lied einstudiert, bin am nächsten Tag zu ihm hingegangen, habe ihm das vorgesungen. Der Mann ist gut, der bleibt. Ja, und hatte plötzlich von einem Tag auf den anderen dieses Engagement. Mhm. Am Nachmittag desselben Tages kam ein Berliner Choreograf namens Helmut Baumann vom Ballettsaal herunter und war vollkommen fertig. Sagt: Die können ja alle nicht singen. Ja. Und er schaut mir an, sagt: Können Sie tanzen? Ich sage: Selbstverständlich können Sie tanzen. Na, kommen Sie morgen.
Das war gelogen, oder? Konntest du tanzen?
Ja, natürlich kann ich tanzen. Da habe ich unter Tanzen was anderes verstanden. Ich habe Saturday Night Fever, habe ich mir gedacht. Oder irgendwie so mit dem Hintern wackeln. So, ich bin da raufgegangen. Und dann in dem Ballettsaal, da gibt es die Beethoven-Stiege im Theater. Und der Wendy hat, weiß nicht, 120 Stufen. Ich war schon fertig, wie ich oben war. Und dann komme ich da rein in meiner alten Schiene und die stehen da alle so in dieser Tänzerkleidung. Also nicht mit dem Tütü, sondern so Jazz, eng und Legwarmers und alles Mögliche. Und der fängt an mit dem Klavier. So, wir machen jetzt was ganzes Leises. Plie, Relevé, Sidekick. Ich sage: Was? Nicht? Und ich bin da hinten, da habe ich immer die letzte Reihe mehr hinten geschummelt und bin immer dann stehen geblieben, wenn die anderen auch stehen geblieben ist. Und der schickt dann alle weg und sagt: Sie können ja gar nicht tanzen. Habe ich gesagt: Das kann aber nicht so schwer sein. Und das hat ihn anscheinend so imponiert, dass er sagt: Okay, wir kriegen das hin, Sie kommen jetzt jeden Tag zum Training. Ich war hier 6 Wochen jeden Tag um 4 Uhr vor den Vorstellungen, also bei den Proben war ich zu diesem Jazz-Training und ich habe natürlich nie Jazz kann, aber ich habe Isolations gelernt und es war dann so, dass ich Hebungen machen konnte und dass ich nicht unangenehm aufgefallen bin, weil das Ballett nicht singen konnte, sondern das war ein Chor de Ballett, das sind Herren, die sind im Frack, Chicago, hat das Musical geheißen, Velma Kelly und Es war halt so ein 30er-Jahre-Stück, wo auch diese Herren im Frack waren. Und da war ich einer und da muss ich sagen, da war ich stolz auf mich ein bisschen, weil, dass ich das geschafft habe.
Und war es da auch schon so, dass dir das gefallen hat, Bühne, Publikum, Applaus? Weil das muss ja auch irgendwann gekommen sein, dass du gedacht hast, ja, da ist was.
Das war schon das erste Mal, als ich dann das erste Mal in der Gräfin vom Naschmarkt, wo ich noch diesen Straßensänger gesungen habe. Und der musste dann auch so über diese Passarelle gehen. Das ist ein ganz schmaler Weg, der ist Bühne, dann ist da Orchester und dann ist diese Passarella, nennt man das. Mhm. Und das ist so, das wird immer schmäler, wenn es dunkel wird. und wie ich das erste Mal da rausgegangen bin, habe ich gedacht: Oh Gott, dann siehst du plötzlich dieses Theater und die Lichter, dieses geht noch bis nach oben. Und dann kommt der Applaus und da habe ich gedacht: Das macht was mit mir. Und da war ein, wie wenn mich jemand eine Impfung gegeben hätte, gesagt: Das ist es. Und deswegen war ich dann auch so: Ich muss das tun. Und ich habe dann plötzlich Geld verdient, war plötzlich frei. Ich habe eine schöne Gage bekommen und habe aber das meiste Geld dafür ausgegeben, um eben den Tanzunterricht musste ich nicht zahlen, weil den habe ich vom Theater bekommen, gratis, weil ich ja sonst das andere Stück nicht hätte spielen können. Aber ich habe Gesangsunterricht genommen. Ich war bei einer Gesangsprofessorin, da hat sie gesagt: Ja, für die Oper wird es nicht reichen, da fehlt ihnen das Material. Aber ich kann sie so weit hinbringen, dass sie nicht krank werden beim Singen. Also zwischen Singen und Singen ist ein Unterschied. Wenn ich im Studio ein Lied einsinge, ja, dann kann ich mir Zeit lassen, dann kann ich gurgeln. Aber auf der Bühne einen 2-Stunden-Abend zu machen, dann musst du eine Technik haben, sonst werden die Stimmbänder kaputt. Und das habe ich da gelernt. Und dann habe ich auch noch Sprechunterricht genommen. Also eigentlich war ich dann nach dem Musical auch in einem Sprechtheater.
Also das klingt jetzt alles so, als wärst du perfekt unterwegs gewesen Richtung Bühne, Richtung Schauspiel. Und wann bist du dann aber abgebogen Richtung Musik?
Ja, ja, das war, genau. Ich habe dann, wurde dann weiter engagiert durch eine liebe Freundin von mir, die Christa Stadler, die die Hauptrolle gespielt hat in Chicago. Und der habe ich meine Lieder vorgespielt und gesagt, der Junge ist ganz, das ist witzig, ja. Und ich habe dann ein weiteres Stück gespielt am Wiener Schauspielhaus. Klingt gut, es war ein ganz kleines Theater, aber sehr innovativ. Habe ich gespielt in großen Klassikern kleine Rollen. Das heißt, ich habe gespielt zum Beispiel in Rosenkranz und Königstein in Hamlet. Der hat 2 Auftritte und wird im ersten Teil schon umgebracht. Also er hat viel Zeit bis zum Schluss Applaus. Und in dieser Zeit, wo ich da stundenlang in der Garderobe gesessen bin, habe ein paar Lieder geschrieben. Und irgendwann einmal habe ich das immer so nach der Vorstellung meinen Kollegen vorgespielt und die haben das witzig gefunden. Und dann hat die Christa Stadler, den Direktor vom Theater in der Wien, gesagt, du, der Junge, der hörte das an auf Kassette. Er hat gesagt, ja, das machen wir. Er hat für mich eine Matinee gemacht im Theater in der Wien. Das muss man sich mal vorstellen. Für mich allein. Hat Journalisten eingeladen, hat Plattenfirmen eingeladen. Ich habe dort 20 Minuten gesungen und habe noch einen Plattenvertrag gehabt.
Da haben wir wieder das Glück übrigens.
Ja, ja, ja.
Da war es wirklich.
Ja, ja, ja.
Weil du jetzt mehrfach gesagt hast, die fanden das witzig. War damals, du hast ja witzige Lieder geschrieben, ja, die manchmal leider auch andere Lieder von dir dann überstrahlt haben, die vielleicht ein bisschen mehr Substanz haben und ein bisschen mehr Aussage. Aber war das damals, hast du so angefangen mit witzigen Liedern?
Ich habe witzige Lieder am Anfang geschrieben. Naja, es hat schon auch andere, ich habe über Kommunen geschrieben, weil das war damals ein absolutes No-Go in unserer spießigen Gesellschaft, der Kommune oder was. Und diese ganze Flower Power, sexuelle Befreiung, wow, das war furchtbar. Ja, habe ich schon geschrieben, aber ich war in dieser Liedermacher-Szene eigentlich gar kein Liedermacher, weil die Liedermacher waren alle politisch. Ja. Meine erste Plattenkritik hat gelautet, Reinhard Fendrich versteht es nicht, mit intellektueller Schärfe die Probleme unserer Zeit aufs Korn zu nehmen. Das war die Bedingung.
Das hast du gemerkt. Wortwörtlich hast du dir das jetzt gemerkt?
Die schlechten Kritiken merkst du dir immer. Ich kann da auch meine.
Die paar.
Ich habe ein Stück gespielt. Ich habe mit Helmut Qualtinger im Schauspielhaus habe ich ein Stück gespielt. Da bin ich für einen Freund von mir eingesprungen, der ein anderes, besseres Engagement hatte. Das hat geheißen Die Unverbesserlichen von Karl Kraus. Und da hat der Karl Kraus selber drinnen für sich eine ganz kleine Szene. Ja, und Helmut Qualtinger hat inszeniert. Und ich habe das halt gespielt. Und da habe ich Kritik bekommen, dass gerade der Unbegabteste von ihnen, Reinhard Fendrich, den Karl Kraus spielen darf, zeigt von den Abgründen österreichischen Selbstquälertums. Ja, ist heftig. Und dann der andere hat und ich wollte es am Anfang gar nicht spielen. Ich sage zu ihm quasi, das war der Spitzname von Qualtinger. Wie soll ich das spielen? Ich bin nicht der Karl Kraus. Na, spielst du wie der? Ich wollte von dem was, dem ich gegenüber sitze. Es war so eine ähnliche Situation, war nur eine Szene. Ich wollte den irgendwie überreden, dass er eine Zeitung, keine Ahnung mehr. Jedenfalls sag ich, wie soll ich das spülen? Sag, spül's, wie wenn's da mal Versicherung verkaufen willst. Habe ich gesagt, okay, und dann habe ich als Kritik gehabt, und das war meine erste gute Kritik, Reinhard Fendrich spielt den Karl Kraus mit der Intensität eines Versicherungsvertreters. Wirklich wahr. Und da habe ich gedacht, Regie umsetzen kann ich. Ja.
Aber wenn du jetzt sagst, die schlechten Kritiken, die hast du gemerkt, dann gingen die wahrscheinlich auch ein bisschen tiefer. Nur damals, in der Phase, oder begleite ich dich das immer noch?
Überhaupt nicht. Nein, am Gott, da bin ich lang schon drüber. Wir haben die schlechten Kritiken immer weitergebracht als das Schulterklopfen. Das ist im Leben so. Aber es war dann wirklich so, dass ich eben diesen Plattenvertrag hatte das erste Mal. Und das ist auch anders als heute gewesen, weil die Plattenfirmen haben in dich noch investiert. Mhm. Mein erstes Album war, ich wollte nie einer von denen sein, war das erste, weil ich eben in dieses ganze politische Liedermacher-Ensemble da nicht hineingepasst habe. Sondern bei mir hat man gelacht. Mhm. Über banale Dinge, wie man heute über 20, ich lache heute auch nicht mehr über Bud Spencer-Filme. Ich lache heute über, ich hab's mal angeschaut. Wir lachen über was anderes.
Ja,
also ich lache lieber über den Alltag, wo man sagt, das ist ein Witz, was jetzt passiert. Aber es war für mich so, dass ich mich immer, auf der einen Seite hat mir die Anerkennung gefehlt von der Presse, das ist ganz wichtig. Stell dir vor, du bist ein riesenbekannter Künstler und die Leute, aber keiner sagt, das ist gut. Das ist für einen Künstler am Anfang ganz, ganz wichtig. Und das hatte ich eben nicht. Und deswegen habe ich gesagt, ich wollte nie einer von denen sein. Das Album war auch kein Erfolg am Anfang. Das hat hinten und vorn irgendwie nicht gestimmt und ich habe auch damals noch nicht so gut singen können. Und erst im Laufe meiner Karriere habe ich dann bemerkt, wie sehr meine Plattenfirma damals hinter mir gestanden ist. Weil sie haben gesagt, nein, wir machen noch 3 Alben mit ihm. Der ist gut. Wolfgang Arming war damals der Chef der Polygram. Der hat in mich investiert. Heutzutage ist es so, dass du, wenn du jetzt nicht, machen wir mal Single, und wenn dir geht, ein Album brauchen wir nicht, machen wir mal Shorter. Also es ist alles so schnelllebig. Es wird in Künstler nicht mehr so investiert seitens der Industrie, Plattenindustrie, weil das muss alles schnell gehen. Und das ist ein großer Vorteil gewesen, den ich hatte, weil man sich eben, man hat in was investiert. Man hat gesagt, man hat an ein Talent geglaubt, man hat an den Erfolg geglaubt. Das hat bei manchen funktioniert, bei manchen nicht. Aber das war gang und gäbe, dass man in einen Künstler, wenn man den unter Vertrag hat, investiert hat.
Jetzt hast du vorher ganz ernst geguckt, als ich gesagt habe, dass die heiteren, die lustigen Lieder, die mit dem Augenzwinkern, manchmal vielleicht eine zu große Bedeutung hatten in der Wahrnehmung von Reinhard Fendrich. Ist es so, dass dich das manchmal gestört hat, dass man immer sagt, ah ja, es lebe der Sport, ah ja, Strade de Sole, dass die zu sehr gestrahlt haben und dadurch anderes nicht so gesehen wurde?
Ich bin dankbar für jeden Hit, denn also man macht ja keine Hits, das macht ja das Publikum. Und das Lustige ist, ich amüsiere mich dann immer drüber, es lebe der Sport ist ja ein sehr kritisches Lied. Das wird ja, die wollten das bei Sportsendungen haben, sage ich, Freunde, es geht nicht um den Sport, es geht um die Leute, die Sensation. Mhm. Es geht um Brot und Spiele. Es geht eigentlich um den Circus Maximus, dass man sieht, wenn ich habe heute noch im Kopf, wie der Hermann Mayer da diesen Kapitalsturz hingelegt hat und dann wie Terminator aus der Schneewächte herauskommt. Das wollen die Leute sehen. Ich kann mich nur erinnern, was das für eine Sensation war, wie Jochen Rindt tödlich verunglückt ist, wie Niki Lauda gebrannt hat. Das waren die ganzen Kinder, das hat mit Sport nichts zu tun. Und es ist diese Sensationslust. Das ist die Kritik gewesen in dem Lied. Es lebe der Sport eigentlich unter Anführungszeichen. Ja? Weil es macht den vom Fernsehapparat macht's nicht hart. Ja. Das war die Sensationsgier.
Trotzdem ein witziger Titel. Mit schwarzhumoriger Einschlag.
Ist schwarzer Humor.
Kann man sagen.
Also, das ist meine Wurzeln. Georg Kreisler, genau. Gerhard Bronner. Das sind meine Wurzeln. Tauben vergiften im Park. Das waren die Dinge, die ich als Kind gehört habe.
Ja. Und der erste Nummer 1 Hit, Strade del Sole, da warst du ja nicht mal da, du hast gar nicht mitbekommen, dass er auf Nummer 1 gegangen ist.
Ja, die Plattenfirma gesagt, die Platte geht nicht, wir müssen da noch was drauf tun. Sag ich, ja, ich habe so ein witziges Lied über Italien. Und ich habe das aufgenommen und habe gesagt, okay, ich habe jetzt einen Urlaub. Damals war der große Surfboom. Ich war ja einer der Gründungsmitglieder des österreichischen Surfens. Habe so ein uralt Brett gehabt, das habe ich mir irgendwo gekauft. Und dann sind wir mit Bussen, nachdem ich das aufgenommen habe, mit einem richtigen Reisebus, nach Griechenland gefahren. 6 Wochen. Das waren die Längen, die man Urlaube gemacht hat früher. Weil wenn ich jetzt schon mal so viel Geld ausgebe, dann möchte ich ja unten bleiben. Und habe das alles verschlafen. Und eines Tages weht eine alte Zeitung, eine österreichische, über den Campingplatz und ich schaue so und denke mir, was? Ich bin Nummer 1 seit 3 Wochen?
Nein, das stimmt jetzt nicht.
Das ist wahr.
Das mit der Zeitung.
Das stimmt.
Ist ja zu schön.
Nein, es ist wahr. Wirklich? Du, es hat keine Hände. Es
klingt so gut erfunden.
Nein, es ist nicht gut. Es war wirklich so. Es war wirklich so. Ich kann da noch weiter. Es gibt die Geschichte, geht noch weiter. Also wir waren halt dort surfen, 2-Mann-Zelt und das war easy. Wir haben kein Geld gehabt, aber es war halt Sommer. Ich habe das alles schon vergessen gehabt und plötzlich sehe ich das und du hast kein Handy gehabt, du hast keine Kommunikation gehabt, da habe ich Drachmen gesammelt, habe Geld umgewechselt. Weil du musstest bei diesen Münzautomaten, das sind diese, die älteren Herrschaften können sich noch erinnern, was das ist, musstest du einmal einen Drachmen, das war die Währung damals, einen Drachmen einwerfen, dass du überhaupt ein Freizeichen hast. Und dann musst du immer nachwerfen. Du konntest so mit 20 Drachmen, konntest du vielleicht 2-3 Minuten telefonieren. Ne? Jetzt bin ich dort gestanden, habe zu Hause angerufen, wo bist du? Hast du mitbekommen? Du musst sofort zurückkommen. Die wollen alle mit dir Interviews haben. Ich kann überhaupt. Ne? Dann will ich wieder noch. Ich kann jetzt nicht kommen, der Bus ist kaputt. Also der war auch kaputt. Ja, der ist ja, wir wollten eigentlich in 12 Stunden unten sein. Wir haben 40 gebraucht, weil der ist schon am Semmering, ist ihm die Klimaanlage eingegangen, dann hat er noch einen Platten gehabt. Und es war furchtbar. Wir sind dort nach 40 Stunden angekommen und der Bus war, wir hatten nur diesen einen Bus, der war auch von dort. Ne? Ja, ich sage, ich kann nicht zurückkommen. Und dann habe ich von meinem letzten Geld habe ich eine Flasche Uso gekauft.
Du hast gefeiert.
Ich trinke nie wieder Uso. Der Uso geht ja noch, aber das Wasser, das du dann danach trinkst, dann wird's noch schlimmer. Also wir haben wieder eine Lagerfeier gemacht, haben mich gefeiert und gesagt, das gibt's doch gar nicht. Und alle haben sich die Kronenzeitung angeschaut. Entschuldigung, so habe ich es gesagt. Das ist ja wurscht, egal. Ja, und die war schon von der Flatter und das ist so im Kreis gegangen, so wie eine Trophäe. Das gibt's ja, das ist wirklich Nummer 1. Und dann, wie ich zurückgekommen bin, war ich ein Star. Ja. Und konnte mit der Situation überhaupt nicht umgehen.
Das wäre jetzt die Frage. Wenn sich das Leben da plötzlich so ändert, hast du dich manchmal zurückgewünscht nach Griechenland? Komm, machen wir weiter. Nein, Sommer.
Dann wollte ich es schon wissen. Ja, ja. Und dann habe ich ja auch Wolfgang Ambros kennengelernt, der damals schon Star war. Ja. Und dann hatte ich auch einen Manager und dann ist das weitergegangen. Dann hat die Plattenfirma natürlich dann noch mehr auf mich gesetzt. Hat mir dann auch ein bisschen mehr Narrenfreiheit gelassen. Mhm. In meinen Liedern. Dann habe ich den Christian Kolonowitz kennengelernt, der mich lange Jahre begleitet hat und die ersten wirklich erfolgreichen Alben mit mir produziert hat. Er hat früher bei Frank Farian in Frankfurt gearbeitet. Mhm. Und so ist es losgegangen. Und dann hatte ich plötzlich Kohle. Und ich konnte mir ein Haus kaufen und ich hatte einen Garten und alle waren mir neidig. Und dann habe ich geschrieben, wie schön ist das Gefühl, dass ich habe ein Haus, aber einen Garten und auf mein Auto ist ein Stern. Das habe ich auch haben müssen alles. Aber ich habe in dem Lied auch drinnen, viel schöner ist alles, wenn du die Idee hast, wenn du diesen göttlichen Funken spürst. Mhm.
Jetzt hast du ja auch den Jungen rein, also das Cover, ich beschreibe es einfach mal, da bist du als jetzt 70, fast 70-Jähriger ja, 70, zu sehen, ja, sagen wir 70, und als, wie alt? Wie
25. Oder nach 25, ich glaube, da bin ich 26 oder 27.
Ist das so die Zeit nach dem Nummer 1
ungefähr? Ja, das war genau die Zeit.
Wenn du auf den zurückschaust, warst du damals eins mit dir sozusagen? Oder war das alles zu schnell?
Total reizüberflutet. Das ist alles sehr schnell gegangen. Mhm. Und ich habe mich dann wirklich darauf konzentriert, gute Lieder zu schreiben. Und ich habe auch wirklich Zeit gebraucht, um das wirklich zu erlernen, dass meine Gedanken auch fasst. Und da hat mir auch der Christian Kolonowitz sehr geholfen als Produzent, weil jetzt schreibe ich meine Lieder am Computer. Ja. Ich habe alle Instrumente zur Verfügung und meine Layouts, also die Demos, wie sie früher geheißen haben, die klingen ja schon ziemlich fertig. Ja. Da ist alles schon dabei. Da habe ich schon drauf gesungen mit einem guten Mikrofon. Und das könnte man eigentlich, ein Laie würde sagen, aha, das ist das Album. Mhm. Damals habe ich gehabt so einen Kassettenrekord, so ein Diktiergerät, wo du auf diese zwei Tasten drücken musst, dann habe ich mich ins Badezimmer gesetzt, weil dort ist die beste Akustik, weil da hast du einen Hall. Mhm. Da habe ich meine Lieder reingeschrubbt und ich habe dann den jeweiligen Produzenten vorgespielt. Heute schicke ich das an meine Band. Ich habe einen wunderbaren Co-Produzenten, der aus einer ganz anderen Ecke kommt. Der macht Clubmusik. Das ist der Axel Latt aus München. Der mag meine Musik und der hat sich so eingebracht, indem man sagt, versuch doch mal bei dem den Sound machen, oder da könnte man die Loop machen. Und dann merke ich, aha, das kriegt jetzt eine andere Farbe, das ist interessant, das klingt modern, da bin ich immer schon vorsichtiger, weil alles, was modern ist, wird einmal unmodern. Und das war eine wunderbare Zusammenarbeit. Mhm. Aber es ist nicht so, dass ich dorthin fahren muss und mir das vorspielen, sondern ich drücke auf den Knopf und alle haben das. Ja, Einzelspuren, cool. Die können das üben. Wir proben auch nicht so wirklich jetzt vor einem Auftritt. Sage ich, Freunde, das ist das Programm, wir sehen uns, wir machen einen längeren Soundcheck und dann spielen wir das. Mhm. Früher war das nicht so. Früher hast du wirklich diese Kommunikationsmöglichkeiten nicht gehabt.
Mhm. Jetzt sagst du, dieser 25-jährige Reinhard, der hat seine Musik gemacht, für den war aber manchmal alles zu viel, weil das natürlich alles so auf einen einprasselt. Jetzt schaust du auf dem Album, haben wir ja gesagt, auf dem neuen Album zurück. Und es gibt auch einen Titel, der wirklich zu Herzen geht, nur das Herz schlägt weiter.
Es ist...
Da ist viel Schmerz verarbeitet.
Es ist eigentlich die Idee kam nach einem Interview vom Bruce Springsteen, von einem der letzten, die ich in der Süddeutschen gelesen habe. Der hat gesagt, je älter man wird, desto öfter begegnet man dem Tod. Und das stimmt, weil es sterben, es gehen Familienmitglieder, es gehen Freunde und man lernt mit Trauer umzugehen. Nur wenn jemand gehen muss, weit vor seiner Zeit, aus dem Leben gerissen wird durch Unglück, durch was auch immer, kurze Krankheit, dann ist das ein Schmerz, der ist mit nichts zu vergleichen. Mhm. Und das möchte ich mit dem Lied ausdrücken. Vielleicht auch anderen, die Ähnliches erlebt haben wie ich, weil mir ist ein Kind gestorben, das ist ja auch bekannt. Und das ist eine Amputation, mit das wächst nicht mehr nach. Mit dieser Amputation musst du leben.
Das ist das Schlimmste, was man sich vorstellen kann.
Es gibt eigentlich, ja. Ich kann da nicht viel drüber reden, weil es ist für mich nach wie vor unverständlich. Also ich habe meinen Glauben verloren an alles und es ist wirklich eine Geschichte gewesen, die eigentlich das Ende bedeutet hat für mich. Ich habe mich dann wieder aufgerappelt, das bin ich auch dann nach Amerika gegangen mit meiner Frau damals und war in einer ganz anderen Welt, aber es ist nie weg. es kommt immer wieder in regelmäßigen Abständen. Und wenn ich zum Beispiel sehe, diese schrecklichen Bilder von Kindern, die durch Bomben getötet werden im Gazastreifen und da rennt der Vater mit dem toten Kind herum, dann kommt das alles wieder hoch. Ist diese Welt wahnsinnig geworden?
Die letzten Worte auf deinem neuen Album sind nie wieder Krieg.
Nie wieder Krieg, ja. Das ist absolut.
Bewusst gewählt, oder? Dass das bleibt?
Also, es ist so, dass ich seit ich auf der Welt bin, hat es noch nie so viele Kriege gleichzeitig gegeben wie jetzt. Noch nie war er so nah. Und die Initialzündung für dieses Lied war eigentlich in den 70ern. Das erste Lied, das ich spielen konnte auf dem Klavier, war Imagine von John Lennon, war auf den weißen Tasten. Und wir haben das auch gesungen, lapidar. Aber wir haben irgendwie nicht begriffen, was er damit meint. Das ist eine Illusion. Imagine all the people living life in peace. Mhm. Das wird es nicht geben. Wir sind leider ein Kriegsplanet. Aber auf der anderen Seite habe ich mir das Gedankenexperiment erlaubt. Was müsste passieren, dass es keinen Krieg mehr gibt? Es ist doch so, dass die gesamte Menschheit gefühlt in der Hand von einer Schulklasse von Despoten ist, denen es eigentlich nur um die Macht und Profit geht. Es wollen weder die Russen kämpfen, es will keiner kämpfen. Was müsste passieren? Und da habe ich mir gedacht, jetzt schreibe ich ein Lied im Stil, nicht im Stil von John Lennon, sondern im Gedanken. Was wäre, wenn alle Truppen desertieren, sich einfach umdrehen und Befehle ignorieren? Was wäre, wären wir nicht abgestumpft im kollektiven Selbstmord der Vernunft? Warum ist das? Das sind Illusionen, aber das wäre für mich eine logische Folgerung, dass die Leute sagen, wir machen da nicht mehr mit. Make love, not war. Steht davor, es ist Krieg und es kommt keiner hin, das fließt da alles ein. Das ist ein illusorisches Lied, aber das wollte ich auch mit dieser, als letztes Wort haben, wir machen es nicht besser, es will keiner den Krieg, es will er nicht.
Aber wir sind weiter davon entfernt denn je. Die Demokratie ist in Gefahr. In so vielen europäischen Ländern.
Weltweit.
Jetzt auch.
Weltweit.
Schaust du da mit ein bisschen Bitterkeit auf das, was
Bitterkeit, Bitterkeit nicht. Man weiß ja nicht mehr jetzt wirklich, was man glauben kann. Die Evolution hat uns gelehrt, auf unsere Sinne zu achten. Kann man glauben, was man liest? Kann man glauben, was man hört? Seit es die Deepfakes gibt, kann man nicht einmal seinen Augen mehr trauen, dem wichtigsten Sinnesorgan, das wir haben. Bleibt nur noch der Geruchs- und der Geschmackssinn. Nicht? Es riecht ein bisschen stinkig und beim Runterschlucken ist es bitter. Das heißt, ich bin sehr, sehr in Sorge, dass wir Selbstverständlichkeiten, die wir haben, die uns für uns ganz normal sind, das ist wie die Luft, die wir atmen. Man merkt nur, dass sie fehlt, wenn sie nicht mehr da ist oder langsam geht. Wie wenn der Sauerstoff, ich kenne das vom Tauchen. Man merkt, wenn die Flasche langsam leer wird, wie du dann mehr schauen, dass du nach oben kommst.
Und du meinst, so geht es uns mit der Demokratie?
Wir haben in Amerika gesehen, mit der Demokratie kann man keine Wahlen gewinnen, weil sie so selbstverständlich ist. Und man versteht natürlich auch die Leute, die sagen, ich habe kein Geld, um meine Kinder auf eine gute Schule schicken zu können, ich habe kein Geld, mir geht's am Monatsende die Kohle aus, die Benzin oder Diesel ist zu teuer und mit solchen Dingen kann man die Leute natürlich verständlicherweise mehr locken, als mit so geopolitischen. Den interessiert es nicht, verstehe ich auch. Aber wenn wir die Demokratie verlieren, dann merken wir es als allererstes an der Meinungsfreiheit. Wenn du deine Meinung sagst und eine andere hast, wirst du beschimpft, bedroht, im schlimmsten Fall verfolgt. Und das ist die Gefahr. Und das sagen auch Soziologen und Wissenschaftler, die sich damit auskennen. Man erkennt es erst, wenn es zu spät ist. Und davor habe ich Angst.
Du hast ja viele Künstler und Künstlerinnenkollegen. Sagen die, spüren die das schon? Dass die zum Teil jetzt sagen, ich sag nichts mehr. Ich äußere mich nicht mehr, weil ich jetzt schon Angst habe.
Nicht so sprichwörtlich. Aber es ist schon so, dass ein Schauspieler, der eine andere politische Einstellung hat, wie die der wahrscheinlich bald bestehenden Regierung, Angst haben muss, dass er an staatlichen Theatern vielleicht nicht mehr die Engagements bekommt, dass er in Filmen, die der staatliche Rundfunk finanziert, nicht mehr mitspielen kann, dass auch Künstler, die die jetzt nicht große Stars oder was sind, sondern fast jeder sagt, es ist gefährlich geworden, seine Meinung zu sagen. Mhm. Und die Meinungsfreiheit stirbt als allererstes, wenn die Demokratie geht. Und da darf man jetzt gar nicht dagegen schimpfen. Ich appelliere immer, das Erste, was wir tun müssen, ist bei uns, wir müssen aufhören, einander zu verletzen. Das Verletzen ist das Schlimme. Diese Spalt in der Gesellschaft entsteht nur durch diese Verletzungen. Und ich habe wirklich die Beobachtung gemacht, dass viele meiner Kollegen, die ich jetzt auch gar nicht nennen will, Angst haben, sich zu äußern. Mhm. Aus Existenzangst. Ja.
Wir nehmen das letzte Wort von deinem Album, Nie wieder Krieg. Nie wieder Krieg, mit dem gehen wir, mit der Hoffnung, mit der Illusion vielleicht auch, gehen wir jetzt weiter. Ja?
Ich bin jetzt nicht jemand, der fatalistisch sagt, es ist eh nichts passiert. Ich bin nicht der Rufer in der Wüste, sondern ich vertrete eher die Hypothese vom Flügelschlag des Schmetterlings, der einen Tsunami der Menschlichkeit auslösen kann.
Ich glaube, in deinem ersten Lied, weil ich jetzt das letzte angesprochen habe, im ersten sagst du, solange die Zuversicht noch ein bisschen mehr bedeutet als der Zweifel, dann nehmen wir das Bild vielleicht. Ja. Und da bist du schon noch, oder?
Zuversicht ist noch ein bisschen. Auf alle Fälle, nein. Die Hoffnung stirbt nicht zuletzt, die Hoffnung darf nie sterben.
Reinhard, es war wieder mal ein großes Vergnügen, mit dir zu sprechen. Ich weiß, deinen 70. feierst du nicht. Vielleicht gehst du mit deinem Hund, mit Santana, morgens eine schöne Runde über die Felder, guckst, wie die Sonne aufgeht.
Ja, das werde ich sicher. Das mache ich sicher.
Und sagst dann, ich habe viel Glück gehabt.
Okay, ich habe Glück gehabt.
Oder?
Ja, alle Fälle. Ja, okay.
Alles Gute, Reinhard.
Ich danke vielmals für das Gespräch. So, jetzt stoßen wir mit Wasser an.
Mit Wasser? Sollen wir die Gläser klingen lassen? Zum Wohl.
Assenheimers Promi-Talk. Jede Woche neu in der ARD-Audiothek. SWR 4. Da sind wir daheim.